Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Ulrich Schwab. Der Gruß geht an alle Hörer bei Radio Horeb in unserem deutschlandweiten Programm und auf der UKW 92,4, ebenfalls wie den Hörern von Radio Maria Südtirol. Heute ist Muttertag und auch wenn in unserer Gesellschaft dieser Tag oft in Anspruch genommen wird für die Werbung, für große Blumengeschenke und für Ausflüge für die Familie, der Tag, an dem alle Kinder den Müttern Dank sagen, der hat doch auch einen christlichen Kern. Du sollst Vater und Mutter ehren, das lehren uns schon die 10 Gebote. Und seine Mutter geehrt hat auch unser Herr Jesus Christus. Er hat uns seine Mutter zur Fürsprecherin, zur Mutter gegeben. Vielleicht ist das an diesem Tag auch schon Anlass genug, über das nachzudenken, was unsere Mütter uns bedeuten, wofür wir ihnen Dank schulden. Unsere Mütter, so ist die Sendung heute überschrieben. Dazu darf ich jetzt herzlich unseren Referenten begrüßen. Aus Langenfeld ist uns Pfarrer Fritz May zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, wenn wir jetzt erstmal die Kinder und ihre Mütter in den Blick nehmen, Sie sind ja Schulseelsorger und geben auch Religionsunterricht. War da im Unterricht das jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche noch schon mal Thema, dass die Kinder was für den Muttertag vorbereitet haben?
Also komischerweise noch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso wir da noch nicht drauf kamen. Wir waren so beschäftigt, dass wir da jetzt in meiner Klasse, in meinen Nähenklassen, haben wir jetzt für unsere Mamas also tatsächlich nichts gebastelt.
Na, vielleicht gibt es ja in anderen Fächern da oder gab es Gelegenheit für die Mütter was vorzubereiten.
Also im Stillen will ich es ja dann doch hoffen.
Ja, dann darf ich Sie schon um Ihren Vortrag bitten über unsere Mütter, Pfarrer Fritz May.
Also meine lieben Mütter, erstmal möchte von ganzem Herzen Sie mal knuffeln, wenn ich das darf. Denn es ist wirklich schön, dass es einen Tag gibt für die Mütter. Und die Großmütter. Denn was die Kinder an ihnen haben, das ist unbeschreiblich, wenn ich sage, meine Kinder, ist klar. Ne? Das sind ja meine Schülerinnen in der Schule und jetzt auch meine Jungs. Eben halt, was sie für Dienste haben, die Großmütter, die Mütter. Einfach mal Danke und ganz viel Liebe aus den Herzen der Kinder in ihre Herzen. Mit dem großen Dank. Aber auch unserer lieben Mutter Gottes, ist doch klar. Es war auch Mutter Gottes danken. Mutter Gottes, danke dir für deine große Liebe. Und am liebsten würde ich auch sagen, lass dich knuffeln von uns, dass du dein Ja-Wort gibst und zu uns stehst und bei uns bleibst mit deiner ganzen Liebe. Diese Liebe ist so wichtig heute. Denn, meine Lieben, ich möchte genau daran, das ist der Kern, das ist der Startpunkt und der Weg. Und das ist die Heilung und das ist das Ziel. Es ist für mich die Liebe. Und diese Liebe der Mütter, die wir eigentlich so kennen, die möchte ich freischaufeln. Denn ich habe den Eindruck, dass die Gefahr so groß ist, dass die Herzen sehr schnell zugehen. Bei meinen Kindern ist es noch so toll zu sehen. Ich wünschte, sie wären mal dabei, wenn wir beten. Wenn wir im Unterricht sind und wie die Herzen auf sind, wie wir dann manchmal weinen mit mehreren, manchmal fast mit allen Kindern weinen, wenn dann Schmerz in der Klasse ist. Und wenn wir dann mit der Liebe uns dann wieder wirklich stärken, buchstäblich, wenn dann eine Schülerin, wir waren ganz normal im Unterricht und auf einmal fängt sie an, ein Beispiel zu erzählen von zu Hause. Und fängt an zu weinen und alle Kinder spüren das und keiner geht raus und keiner fängt an zu schimpfen und sagen, was soll das, sondern einfach, die haben ihre Herzen offen und sie haben diese Schülerin aufgenommen in ihre Liebe. Und diese Schülerin hat es gespürt, sie konnte sich fallen lassen in diese Liebe. Und in der nächsten Stunde sagt sie auf die Frage hin, wie geht's dir heute? Gut. Na, diese Liebe ist es, die die Kinderherzen haben und die die Kinderherzen auch aufhalten. Und das ist, was ich wirklich dann als so sehen darf in meinen Schulen. Und das ist das, was ich mir wünsche für alle Mütter, für alle Mädchen, für alle Frauen, für alle Mütter, für alle Großmütter, für alle Urgroßmütter. Denn, meine Lieben, ich habe einen großen Schmerz über die Situation, wie es heute ist. Denn ich bin jetzt 49 Jahre. Und jetzt kann ich ja auf beide Generationen schauen. Auf meine Mutter, die sei also auch gegrüßt von ganzem Herzen und geknuffelt, Mama. Eben halt, sie kommt, die ist von 1937, das heißt, sie ist im Krieg geboren. Das heißt, die Generation habe ich im Blick. Sollen wir über die Mütter sprechen? Dann meine Generation, ich bin 66 geboren. Diese Generation für Mütter oder eben halt, die jetzt danach kommt. Von meinem Bruder zum Beispiel, die Kinder, eine Tochter ist auch schon verheiratet und auch schon Mama, auch ganz liebe Grüße und an einen kleinen Lukas. Das ist die ganz neue Generation von Mütter, die eben halt vor 25 Jahren geboren wurde. Meine Lieben, diese Mütter, und ich möchte gerne alle drei Müttergenerationen ansprechen, und zwar alle mit der Liebe und jeder mit seinen Problemen. Ich möchte erst darauf hinweisen, anfangen quasi bei der Generation meiner Mutter, meiner Muttergeneration. Wir haben genau jetzt ein geheimnisvoller Zufall, heute eben, an diesem 10. Mai, wo jetzt in den Tagen Bericht erstattet wird von 70 Jahren Ende des Krieges. Aber, ich sage direkt ein Aber, was da diese Generation immer noch mit sich trägt, ich glaube, das ist noch nicht aufgearbeitet. Denn was mich eben total schmerzt und berührt, ist das Wort von Pater Alfred Delp auf Seite 312 aus seinen Werken, Gesammelte Schriften, Band 4. Dann sagt er, ich bleibe bei meiner alten These, der gegenwärtige Mensch ist weithin nicht nur gottlos, rein tatsächlich oder auch entscheidungsmäßig. Es geht die Gottlosigkeit viel tiefer. Der gegenwärtige Mensch ist in eine Verfassung des Lebens geraten, in der er gottesunfähig ist. Mein Lieben, das sagt er vor 70 Jahren. Vor 75 Jahren sagt er das. Das heißt, diese Generation, der sagt er schon, die ist schon in dieser Gottesunfähigkeit. Und was er damit meint, ist so interessant und so nachvollziehbar. Das heißt praktisch, es geht da um die Liebe. Es geht um die Liebe. Er sagt, alle Bemühungen um den gegenwärtigen Menschen und kommenden Menschen müssen dahin gehen, ihn wieder gottesfähig und somit religionsfähig zu machen. Und das macht ja Vater Benedikt immer. In seinen Büchern, wie oft spricht er von der Gottfähigkeit, die auch nur Gott machen kann. Die können wir Menschen nicht machen. Was das bedeutet, das sage ich gleich noch. Und dann sagt er weiter, worin besteht diese Gottesunfähigkeit? Sie besteht in einer Verkümmerung bestimmter menschlicher Organe, die ihre normale Funktion nicht mehr leisten. Ebenso in einer Struktur und Verfassung des menschlichen Lebens, die den Menschen überbeanspruchen. Ihm nicht mehr erlauben, er selbst zu sein. Dies gilt rein technisch-soziologisch ebenso wie moralisch-ordnungsmäßig. Durch all das hat sich dem Menschen ein Bild seiner selbst gebildet, auf dem er sich nur noch als ens vegetativum et sensitivum sieht. Verstand, Vernunft, Gemüt sind eigentlich nur noch Larven zur Intensivierung des Faktischen. Spüren Sie diese Ohnmacht, mein Lieben, wo er davon spricht? Wir kommen in einen Zustand, wir Menschen, wo wir eigentlich meinen, wir hätten alles, aber dabei verhungern, verdursten und verkümmern wir. Und was ist das? Er sagt, man muss die Frage sehr ernst stellen, wie das alles gekommen ist. Man darf zum Beispiel nicht vorschnell die letzten paar Jahre oder Jahrzehnte beschuldigen, ne, sagt er damals, vor 70 Jahren. Die waren Ernte, nicht Aussaat. Hören Sie, was er da sagt, das war Ernte. Wenn man zum Beispiel Goethes Dichtung und Wahrheit liest oder die Wanderjahre, so spürt man trotz allem diesen Menschen schon am Kommen. Schon am Kommen, das heißt bei Goethes Zeit, 200 Jahre vorher schon. Hier sieht man die Schwerpunktsverlagerungen schon geschehen und schon in der Auswirkung. Und da mal einen Punkt festzumachen, mein Lieben, das ist das berühmte Cogito ergo sum. Nämlich, ich denke, also bin ich. Und das ist dieser Schnitt, der es einfach bewusster macht, was dann da wahrscheinlich schon unbewusst schon am Wachsen war. Denn der Mensch wurde ja schon, solange er Mensch ist, in Versuchung geführt. Aber da wird etwas sichtbar, was eben, wo die Wirkung bis heute extrem geworden ist. Dieses Ich denke, also bin ich. Das heißt, es wurde in der ganzen Denkwelt, in der Wissenschaft, ein Gedankengebäude aufgebaut ohne Gott. Ich darf das mal denken, das ist gar kein Problem. Aber wenn ich drin wohne, dann wird's zum Problem. Und genau das ist passiert. Die Menschen werden hineingejagt in dieses Denken, also bin ich, und richten sich da ein. Ja, dann ist doch klar, dass ich da eben nichts spüre, keine Liebe erfahre, dass ich da eben nicht Nahrung finde für meine Seele, weil es ist ja das Denken. Und dann bin ich nicht, sondern es geht nur, ich liebe, also bin ich. Wenn ich in der Liebe bin, dann bin ich. Und genau das ist das große Manko, in dem wir sind. Und das ist das, wovon ich spreche, wenn ich mit meinen Kindern spreche. Die Kinderherzen sind offen, die sind in der Liebe. Die sind eben nicht in diesem Bereich, ich denke, also bin ich, sondern die sind einfach noch. Die sind einfach noch, wie sie sind. Sie sind einfach noch. Und die spüren das Herz, die spüren die Liebe. Neulich, meine Helena, wir haben Vorbereitung gemacht für die Heilige Messe, Thema Vorbilder. Und dann haben wir gesagt, so, dann machen wir drei eigene. Also dann sagt der eine, ich habe die Mama als Vorbild, die nimmt mich, wie ich bin. So richtig voll schön. Und dann sagte ich, ja, und lass mal auch andere Vorbilder machen. Und dann haben wir zum Beispiel genommen die Güte, die Freundlichkeit, die Freude als Vorbild. Das ist, die Freundlichkeit ist mein Vorbild, weil wenn ich nicht freundlich bin, dann gibt es ja nur Ärger am Tag, so sinngemäß, ich weiß nicht mehr wörtlich. Und dann sagte auf einmal meine Helena, ich habe das Hören zum Vorbild, weil dann fühle ich, wie du dich fühlst. Meine Lieben, das können Sie in einem Merksatz aufschreiben. Das sagt meine kleine Helena mit 10 Jahren. Ich nehme das Hören zum Vorbild, dann fühle ich, wie du dich fühlst. Das ist es auf den Punkt gebracht. Und das ist das, wenn ich sage, im Herzen sein, in meiner Seele sein. Eben nicht im Kopf und drüber nachdenken, sondern ich fühle dich. Ich spüre dich. Und das sind meine Kinder. Ja, und das ist das, was ich von Ihnen möchte, als Erwachsene, als Mütter und Großmütter. Aber, meine lieben Brüder, für euch auch. Also, meine Männer, Geschwister, Brüder und die Väter und die Großväter doch auch. Aber weil eben Muttertag ist bei Mama bei der Vokabel. Und das ist es, worum es mir geht. Nämlich, dass dann diese Generation, diese Kriegskindergeneration, eben diese Gewalt erlebt hat. Diesen Krieg, den Hass, die Flucht, den Hunger, die vielen Vergewaltigungen und was auch immer. Und wenn diese Not auf der Seele ist, dann macht sich die Seele ja zu, dann kapselt die sich ja ein. Denn die Angst vertreibt ja die Liebe. Denn wenn in einem Herzen Angst ist, dann geht mein Herz ja zu, dann kann ich mich ja nicht mehr öffnen. Letzte Woche hatten wir eine Messe gehabt in der Schule, da haben die Kinder komischerweise genau das auch gemacht. Dann haben die ein Beispiel gebracht, haben die eine Szene gespielt, wo dann an einem Zaun ein Hund war, der bellte sie an. Und die Kinder hatten Angst. Ja, und dann fragte ich Kinder, und wie kommen wir da daran vorbei? Was macht ihr denn ganz praktisch? Na, und dann fingen einige an zu taktieren. Ja, ich leg da was hin, dann lenke ich den ab und dann laufe ich weiter. Und als ich dann sagte, Kinder, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde dich bei der Hand nehmen, dass du spürst, du bist nicht allein. Du spürst meine Liebe, du spürst meinen Schutz, du spürst, dass du liebenswert bist. Und dann würden wir gemeinsam an dem Hund vorbeigehen. Oh ja. Meine Lieben, dieses Spüren, dieses bei der Hand nehmen, das ist es. Und diese Generation, meine lieben Müttergeneration, was haben sie mitgeschleppt, mitgelitten durch den Krieg? Die unterschiedlichsten Situationen. Ja, Bilder gesehen von Verletzten, von Verstümmelten, von Leichen. Ich habe ein Büchlein gelesen, beziehungsweise nicht ganz, aber ein bisschen studiert über wir Kinder der Kriegskinder. Da wird das nochmal so tragisch beschrieben. Ich will es gar nicht vorlesen, das ganze Buch könnte ich vorlesen, weil es einfach das Herz so berührt, was eben unsere Elterngeneration erlitten hat in dieser Zeit. Und wo es darum geht, mein Leben, ist Folgendes. Schauen Sie, die Situation damals eben von Alfred Delp, das heißt, wir waren schon dann in unserem Denken, eben weniger in unserer Seele. Und wenn dann auch noch in dieser Denksituation, in diesen Gedanken, dann diese Gewalt, dieser Hass, dieser Krieg kommt, dieses Schrecken, dann erstarre ich ja immer mehr. Und dann ist es ja sehr schwer, eben da rauszukommen, beziehungsweise wieder reinzukommen in die Liebe. Denn nach so einem Welthass, da muss ja auch eine Weltliebe kommen. Es kann doch nur die Liebe die Menschen da hineinführen. Und nicht Argumente, sondern die Liebe. Aber die Liebe muss doch irgendwo herkommen. Und dann geht's weiter, meine Lieben. Meine Generation. Und das wird dann beschrieben in diesem Büchlein. Zum Beispiel die Katja, da schreibt die Autorin hier davon, die Katja ist genau in meinem Alter, also auch 66 geboren, und dann sagte sie, sie hat als Kind immer das Gefühl gehabt, zwischen den Eltern vermitteln zu müssen. Sie spürte Verlust und Mangelerfahrungen von Vater und Mutter sehr deutlich und glaubte, sie trösten zu müssen. Vor allem die Mutter litt, so glaubte Katja heute, an Depressionen, die aber unbekannt und unbehandelt blieben. Meine Mutter hat den Zuspruch von uns Kindern immer sehr gebraucht, erinnert sich Katja. Sie war sehr unberechenbar in ihren Emotionen. Das passierte oft, dass wir aus der Schule kamen, meine Mutter saß in der Ecke und weinte. Sie war nicht in der Lage, uns zu vermitteln, dass das nichts mit uns zu tun hätte. Irgendwie fühlten wir uns aber immer schuldig. Kinder, manchmal sogar Babys depressiver Eltern, vollbringen oft enorme Anpassungsleistungen, um die als instabil erlebten Eltern zu erreichen und sie zu entlasten. Auch Katja versuchte, ihre Eltern zu stützen, indem sie sich stets als sonniges und quirliges Kind präsentierte, ein Überlebensmechanismus, schließlich war sie von ihnen abhängig. Und dann kommt das Furchtbare, diese Rolle machte es ihr so schwer, sich später von den Eltern abzugrenzen. Ich hatte ganz stark das Gefühl, nicht erwachsen werden zu dürfen, aus Angst vor Liebesverlust, erzählt sie. Das hat mein Wachstum, mein Frauwerden lange sehr behindert. Katja entwickelte Magersucht und Bulimie für die Strategien, um das Erwachsenwerden so weit wie möglich hinauszuzögern. Ihre Wut gegen sich, statt gegen die verletzten Eltern zu richten. Nenn nur ein so ein Beispiel, dass eben meine Generation quasi die Erben dieser Traumata sind. Und dann kann man ja verschiedene Arten und Weise reagieren. Wir haben in einem wunderbaren Krisenmanagement-Kurs Folgendes gelernt. Es gibt so drei Typen, wie man auf Stress reagiert. Entweder greift man an, ich greife, also dieses Offensiv, oder ich fliehe, ich laufe weg, oder ich verbuddle mich. Na, und das eben halt die Angreifer, das sind dann die berühmten Pubertären, ja, du bist ja jetzt pubertiert, oder die Fluchttypen, ja, du stellst dich nicht dem Leben. Und die Verbuddeltypen, die scheinbar Starken, die werden dann immer mehr depressiv und vergraben sich in der Angst, im Erstarren. Aber es gibt noch diesen vierten Weg, und da möchte ich gleich dran, meine Lieben, was das ist. Das ist nämlich die Liebe. Das ist die Liebe, es ist der Weg, mich fallen zu lassen in den Raum des Geliebtseins, der in meiner Seele ist. Das ist der Weg, der vierte Weg. Da müssen wir dran. Aber ich will es noch vervollständigen mit der jetzigen Generation. Denn, dass wir nämlich dann schauen, aus die Kinder praktisch von meiner Generation, dass die das ja gar nicht kennen, dass sie den Krieg nicht kennen, denn dass die all diese Not gar nicht kennen. Und auch nicht diese Auflehnung, sondern dass sie einfach nur eben sehen, was los ist. Dass eben die Eltern sich trennen. Und wie viele Eltern sind getrennt, auch von meinen Kindern in der Schule. Und dass die Kinder in ihrer Art und Weise ihre Liebe bekommen, aber ich sage in meiner Sprache immer, sie bekommen die Liebe von vorne. Wenn der neue Papa kommt oder der neue Freund von Mama, dass die auch nicht Papa sagen oder die neue Frau von meinem Papa, die unterschiedlichsten Sachen. Dann bekommen die auch von vorne, quasi punktuell könnte man sagen, die Liebe, das kriegen die auch. Aber in meiner Sprache fehlt ihnen der warme Rücken, das Nest. Und da wächst diese Generation, die neue Generation mit auf. Meine Lieben, Achtung! Ich habe hier keinen Vorwurf gegen irgendeine Situation, sondern es geht da um die Herzen. Denn die Herzen meiner Generation der Eltern, die leiden ja auch. Eine Trennung, da leiden doch alle drunter. Und das ist nie eine leichtfertige Trennung. Und doch ist es ein Schmerz. Und den muss die neue Generation, die neuen Mütter müssen das doch auch lernen. Und wenn ich mit meinen Kindern darüber spreche, was die für Werte haben, und ich bin jetzt schon 17 Jahre in der Schule, dann haben die genau dieselben Werte wie wir alle in ihrem Blut. Die Treue, das Vertrauen, die Zuneigung, die Liebe, die Zärtlichkeit. All das, all diese Werte haben die Mädchen, die jungen Frauen, alle in ihrem Blut. Glauben Sie mir das. Die sind gut. Unsere Jugend ist edel. Sie ist edel. Und was die brauchen, ist unsere Liebe. Aber was die Erwachsenen brauchen, ist unsere Liebe. Und was die Eltern und die Großeltern brauchen, ist unsere Liebe. Das ist die Hoffnung. Und ich habe dann die Sorge, dass dann die neue Generation in dieses Bewusstsein kommt, von hinten nicht geliebt zu sein. Und das ist eben halt, dass wenn das weiter wächst, dass die in eine Situation kommen, wo sie meinen, sie sind nicht liebenswert rundherum. Und dann sind wir nämlich bei dem großen Thema der Hoffnung. Dann sind wir bei dem großen Thema der Hoffnung. Dass nämlich Vater Benedikt sagt, was ist die Angst aller Ängste? Das ist die Furcht vor dem Ungeliebtsein, den Verlust der Liebe. Verzweiflung ist daher die Überzeugung, für immer der Liebe verlustig gegangen zu sein. Das Grauen der totalen Einsamkeit. Hoffnung, im eigentlichen Sinn des Wortes, ist demnach umgekehrt die Gewissheit, dass ich die große Liebe empfangen werde, die unzerstörbar ist. Und dass ich schon jetzt mit dieser Liebe geliebt bin, mein Lieben. Und das ist mein Pack an. Wir müssen unsere Kinder, unsere Mütter, unsere Großmütter lieben. Wir müssen sie lieben. Das ist das, was heilt. Wir müssen nicht irgendwelche Taktiken an den Tag legen oder weiß nicht was. Sondern, und mir ist nochmal ganz wichtig, wir sind hier im Thema Spiritualität. Das heißt, wir sind wirklich hier nicht auf psychologischer oder medizinischer Ebene, sondern Spiritualität. Und da geht es nun mal wirklich um Gott selbst, um diese Liebe selbst. Und um den Bereich geht es auch mir. Und das ist das, was ich gerne möchte, dass wir uns da hineinfallen lassen. Dass wir da hineinfallen lassen, dass wir nicht in diese Starre gehen und dass wir ohnmächtig werden und meinen, da kann ich doch gar nichts mehr tun. Was kann ich denn tun? Was kann ich denn dagegen tun? Mein Lieben, was wir dagegen tun können, das sagt uns Vater Benedikt. Das ist für mich diese unvergessliche Rede vom 22. Dezember 2005. Nämlich, dann zitiert er Johannes Paul II., der eben sagt, das Böse des 20. Jahrhunderts war nicht ein Übel in Kleinformat. Es war ein Übel von gigantischen Ausmaßen, ein Übel, das sich der staatlichen Strukturen bedient hat, um sein unheilvolles Werk zu vollenden. Ein Übel, das zum System erhoben wurde. Meine Lieben, hören Sie, was der sagt. Ein Übel, das zum System erhoben wurde. Ist das Böse denn unüberwindlich? Ist es wirklich die letzte Macht der Geschichte? Meine Lieben, das ist doch für uns doch dieselbe Frage. Werden wir denn diese Traumata nicht los? Müssen wir die immer mit uns schleppen? Haben die denn den Sieg über unsere Liebe und über unser Leben? Nein, nein, dreimal nein, das kann nicht sein. Und das sagt er. Aufgrund seiner Erfahrung mit dem Bösen war die Frage nach der Erlösung für Papst Wojtyła zur eigentlichen und zentralen Frage seines Lebens und Denkens als Christ geworden. Gibt es eine Grenze, an der die Macht des Bösen zunichte wird? Ja, es gibt sie, antwortet der Papst in diesem Buch und auch in seiner Enzyklika über die Erlösung. Die Macht, die dem Bösen eine Grenze setzt, ist die göttliche Barmherzigkeit. Der Gewalt, der Überheblichkeit des Bösen stellt sich in der Geschichte als das ganz andere Gottes, als Gottes eigene Macht, die göttliche Barmherzigkeit entgegen. Das Lamm ist stärker als der Drache, könnten wir mit dem Buch der Offenbarung sagen. Meine Lieben, das ist nicht etwas, was vom Kopf ist, diese göttliche Barmherzigkeit. Denn die will ich erklären, dass wir wirklich spüren, dass die göttliche Barmherzigkeit uns heilt und dass wir tatsächlich zur göttlichen Barmherzigkeit werden. Und das inwendig in unserem Leib, möchte ich sagen. Die Grenze, sagt er, die der Gewalt das Böse gesetzt ist, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt, ist, so sagt er, das Leiden Gottes, das Leiden des Gottessohnes am Kreuz. Er spricht vom Leiden Gottes, mein Lieben. Das Leiden des gekreuzigten Christus ist nicht nur eine Form des Leidens neben den anderen. Christus hat, indem er für uns litt, dem Leiden einen neuen Sinn verliehen. Er hat es in eine neue Dimension erhoben, in eine neue Ordnung geführt, in eine Ordnung der Liebe. Die Passion Christi am Kreuz hat dem Leiden einen radikalen neuen Sinn verliehen, es von innen verwandelt. Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe verbrennt und aufzehrt. Meine Lieben, was hat er da gemacht am Kreuz? Das ist so wichtig, dass Sie sich das ganz bewusst machen. Denn warum ist er ans Kreuz gestiegen? Nicht, weil ihn Judas verraten hat und nicht, weil ihn Petrus verleugnet hat und nicht, weil die hohen Priester ihn zu Pilatus geschickt haben, auch nicht, weil Pilatus ihn verurteilt hat, noch nicht mal, weil die Soldaten ihn angenagelt haben, sondern ich habe die Macht, mein Leben zu geben und mein Leben zu nehmen, weil er es so wollte. Und was haben ihm die Wunden zugefügt? Doch nicht die Geißelschläge, die haben seinen Leib aufgerissen. Aber was hat ihn in Wirklichkeit aufgerissen, meine Lieben? Nicht unsere Sünden, nicht unsere Sünden. Seine Liebe hat ihn aufgerissen. Seine Liebe hat ihn aufgerissen. Das ist das Werk der Erlösung. Das ist das Werk der Erlösung. Seine Liebe zu mir hat ihn verletzt. Und er hat mich gesehen, wie ich mich verletze durch meine Sünden, durch meine Ängste, durch meine Schuld, durch meine Wut, durch meine Empörung, durch meine Traumata. Und er hat diese Traumata mit seiner Liebe berührt und er selber hat diese Traumata verkostet. Jeden meiner Schmerzen hat er verkostet und verkostet er weiterhin, weil er mich liebt und nicht, weil ich ihm böse bin, sondern weil er mich liebt und mich fühlt. Und wo? In meiner Seele, inwendig in mir. Er ist doch die Rache in mir. Und dazu, mein lieben Papst Benedikt, der ist so phänomenal. Der hat uns das beschrieben in seinen Büchern über Jesus von Nazareth. Und er sagt da über den barmherzigen Samariter, das lege ich Ihnen so ans Herz, da öffnet er uns die Augen, was das nämlich bedeutet. Er spricht da vom barmherzigen Samariter. Unmittelbar vorher sagt er, er ging durch ein Dorf in Samarien und die haben ihn nicht aufgenommen. Und Jakobus und Johannes, sie kennen ja die Stelle, so die richtige, wo wer Feuer drauf. Und er sagt, nein, kommt nicht in Frage. Und daraufhin spricht er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das muss man sich mal vorstellen. Dann sagt er, nun tritt hier ein Samariter auf den Plan. Was wird er tun? Er fragt nicht nach dem Radius seiner Solidarverpflichtung und auch nicht nach Verdiensten für das ewige Leben. Es geschieht etwas anderes. Das Herz wird ihm aufgerissen. Das Evangelium gebraucht das Wort, das im Hebräischen ursprünglich auf den Mutterleib, die mütterliche Zuwendung verwiesen hatte. Es trifft ihn ins Eingeweide, in seine Seele hinein. Das ist es, meine Lieben. Dieses Eingeweide, da wo es ihn trifft, ist seine Seele. Das ist die Rachamim. Das ist seine Seele. Das ist der Ort der Liebe. Diesen Menschen so zu sehen, er wurde von Mitleid ergriffen, übersetzen wir heute die ursprüngliche Vielfalt, Vitalität des Textes abschwächend. Durch den Blitz des Erbarmens, der seine Seele trifft, wird er selbst nun zum Nächsten. Über alle Fragen und Gefahren hinweg. Insofern ist hier die Frage verlagert. Es geht nicht mehr darum, welcher anderer mir Nächster ist oder nicht. Es geht um mich selbst. Ich muss zum Nächsten werden, dann zählt der andere für mich wie ich selbst. Hätte die Frage gelautet, ist auch der Samariter mein Nächster? So wäre in der gegebenen Lage die Antwort ziemlich eindeutig Nein gewesen. Nun aber stellt Jesus die Sache auf den Kopf. Der Samariter, der Fremde, macht sich selbst zum Nächsten und zeigt mir, dass ich von innen her das Nächste Sein erlernen muss und dass ich die Antwort schon in mir trage. Ich muss ein Liebender werden, einer, dessen Herz der Erschütterung durch die Not des anderen offen steht. Dann finde ich meinen Nächsten, oder besser, dann werde ich von ihm gefunden. Meine Lieben, spüren Sie mal nach, was der uns da sagt. Dann sehe ich jemanden, der leidet, der weint. Und dann, ja, gib ihm ein Taschentuch fertig. Das ist praktische Vernunft. Wenn die Tränen laufen, ja, wird ja alles nass. Nein, wenn ich dann aber spüre, lass diesen Schmerz an mein Herz ran, dann weine ich sogar mit. So wie meine Helena sagt, wenn ich zuhöre, dann fühle ich, wie du dich fühlst. Und ich kann ja nur zuhören, wenn ich offen bin. Ja, wenn ich in meinem Herzen bin, dann kann ich dir nur wirklich zuhören. Und dann werde ich dann quasi verletzt, aufgrund meiner Liebe, die inwendig in mir ist, und ich diesen Menschen in meiner Liebe umfange. Und spüren Sie, wie das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Das ist die göttliche Barmherzigkeit. Er hat mich in seiner Liebe, in seine Rachamim hineingenommen, und aufgrund der Liebe zu mir wurden alle meine Schmerzen zu seinen Schmerzen und hat mich dadurch erlöst und hat dadurch das Böse besiegt. Und ich kann dadurch in der Liebe sein. Genau das ist es, diese Rachamim. Das ist die Barmherzigkeit. Das ist der Mutterschoß. Das sind unsere Mütter. Und da, meine lieben Mütter, da möchte ich euch mal danken. Da, wo ihr eben heil geblieben seid und wo sie wieder heil geworden sind, dann spüren sie, ja, das ist so. Das ist wirklich so. Ich kann die Kinder lieben und ich liebe sie. Und ich kann sie auch laufen lassen und trotzdem liebe ich sie. Und das ist so wichtig, mein Lieben, dass wir in diesen Raum, in diesen Bereich wieder hineingehen. Er sagt eine Seite weiter, also das war jetzt Seite 237 und 239, sagt er, das Wagnis der Güte müssen wir von innen her neu erlernen. Das können wir nur, wenn wir selbst von innen her gut werden. Meine Lieben, tausende Mal frage ich meine Kinder, wisst ihr, dass ihr gut seid? Weißt du, dass du gut bist? Wie gut, dass es dich gibt? Und am Anfang zucken die immer. Ja, auch meine Erwachsenen. Ja, ich kann doch nicht sagen, dass ich gut bin. Meine Lieben, wann denn? Wann denn? Wann wollen sie denn sagen, dass sie gut sind? Nach ihrem Tod? Wo ist denn Gott? Wenn ich das meine Kinder frage in der Schule, Kinder, wo ist denn Gott? Dann kommen all diese wunderbaren, herrlichen Antworten. Im Tabernakel, beim Heiland, in Eucharistie, im Evangelium. Und in unserer Gemeinschaft, wenn wir zusammen beten. Und in unserer Seele. Ja, und wenn ich die Eucharistie empfange, wo geht Jesus denn hin? Ja, der geht doch in meine Seele. Den empfange ich doch mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut, den ganzen auferstandenen Christus. Wo geht er denn hin? In meine Gedanken? Nein, in meine Seele, in meine Rachamim. Aber wenn da die Angst herrscht, die Traurigkeit, die Traumata, dass ich nicht liebenswert bin, ja, dann lasse ich die Liebe doch auch nicht an mich ran. Müssen Sie sich mal vorstellen, wie Jesus sich fühlt. Dann geht er in ihre Herzenskammer und sie sind nicht da. Aber genau darum geht es, dass ich da in meiner Herzenskammer mich sinken lasse, mich fallen lasse. Es geht wirklich darum, dass ich dann zu Rachamim werde. Dass ich dann wirklich zu Rachamim werde. Wie hat der Heilige Vater das gesagt? Nämlich, dass wir wirklich Gott erkennen. Er hat das in Band 1 gesagt. Band 1, Seite 66, da hat er das so schön gesagt, nämlich, die ganze Frage, wie man Gott erkennen und wie man ihn nicht erkennen kann, wie der Mensch zu Gott stehen und wie er ihn verlieren kann, steht hier vor uns. Der Hochmut, der Gott zum Objekt machen und ihm unsere Lebensbedingungen auflegen will, kann Gott nicht finden. Denn er setzt bereits voraus, dass wir Gott als Gott leugnen, weil wir uns über ihn stellen. Weil wir die ganze Dimension der Liebe, des inneren Hörens ablegen und nur noch das Experimentierbare, das in unserer Hand gegeben ist, als wirklich anerkennen. Wer so denkt, macht sich selbst zu Gott und erniedrigt dabei nicht nur Gott, sondern die Welt und sich selbst. Meine Lieben, spüren Sie, das sagt unser Vater Benedikt, Seite 66, Band 1. Das heißt, wir müssen Gott kennenlernen, gehen Sie der Eucharistie nach und wir werden ihn kennenlernen in unserer Seele. Die Liebe in unserer Seele, das Gefühl, das Bewusstsein, ich bin liebenswert, ich bin mit dieser unendlichen Liebe geliebt, ich bin damit geliebt und ich weiß es. Und dann kommen wir endlich in einen Zustand, wo wir dann merken, hey, ich muss doch beim Beten mir nicht Gott vorstellen, sondern Gott stellt sich mir vor, und zwar als der Auferstandene in meinem Leib. Na, Sie kennen doch die berühmte 311er Stelle mittlerweile von mir, die ich so gerne zitiere, weil sie so wesentlich ist und so wichtig und so notwendig ist. Magdalena will Jesus die Füße berühren. Er sagt, ich muss erst zum Vater aufsteigen. Und Pater Benedikt so liebevoll und sagt, das wundert uns. Wir möchten sagen, jetzt, wo er vor ihr steht, kann sie ihn berühren, ihn festhalten. Und wenn er zum Vater aufgestiegen sein wird, ist es nicht mehr möglich. Und dann sagt der Herr, nein, es ist genau umgekehrt. Wir dürfen Christus nicht mehr nach menschlichen Maßstäben einschätzen. Wir bremsen uns damit. Das heißt, wenn wir uns Gott in unserer Vernunft und unserem Denken vorstellen, ist es vorbei. Sondern wir müssen erst aufsteigen zum Vater. Ja, das ist nach Franz von Sales hinein in die Seelenspitze, nach Große Therese hinein in die Herzenskammer, hatte ich mich fallen lassen, mich ihm überlassen, mich dem Geliebtsein überlassen. Und da sagt er eben, das ist die Taufe. Dann sind wir nämlich zu seiner Rechten erhoben. Und wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Und was sagt er? Dort sind wir ganz wir selbst. Und wo ist es? In unserem Herzen, sagt er. Er sagt es, 311, unten rechts. Der Christus beim Vater ist nicht fern von uns. Höchstens sind wir fern von ihm. So klar spricht er da. Aber der Weg zueinander steht offen. Das heißt, es ist offen, wir können hin. Wir können hin, wenn wir uns ihm überlassen. Und das können wir, wenn wir diesen Gedanken an unser Herz ranlassen, dass wir liebenswert sind. Was reißt uns wieder raus? Die Ängste, dass wir nicht liebenswert sind. Das schlechte Gewissen, dass wir Sünder sind. Denn die Traumata, dass wir was ausgefressen haben. Und was zieht uns da rein? Das Gefühl, dass wir doch liebenswert sein könnten. Und dem gehen sie nach und liefern sie sich diesen Situationen aus. Liefern sie sich diesen Situationen aus. Dazu gleich nochmal mehr. Worum es hier geht, ist nicht der Weg einer Raumfahrt kosmisch-geografischer Art, sondern die Raumfahrt des Herzens, sagt Vater Benedikt. Von der Dimension der Selbstverschließung zu der neuen Dimension der weltumspannenden göttlichen Liebe. Meine Lieben, das ist der Weg in unsere Herzen hinein. Und wie das geht, das sagt er uns doch, wenn er das Vaterunser erklärt, nämlich von der Versöhnung. Dieses Schuld ist eine Macht. Schuld ist eine Macht, die Zerstörung angerichtet hat, sagt er. Seine Wirklichkeit, eine objektive Macht, die Zerstörung angerichtet wird, hat, die überwunden werden muss. Mein Lieben, das ist dieses, das eben wie so eine Betonplatte dann auf unser Herz, auf unseren Herzensraum gelegt wird. Und wir sind quasi rauskatapultiert. Dass wir denken, ah, jetzt bin ich nicht mehr liebenswert. Dieses, ah, ich bin nicht mehr liebenswert. Und wenn sich das festsetzt, dann bin ich immer nur draußen. Dann ist doch klar. Und was muss ich tun, sagt er. Deshalb muss Vergebung mehr sein als ignorieren, als bloßes Vergessen wollen. Eben. Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und so überwunden werden. Vergebung kostet etwas, zuerst den, der vergibt. Er muss in sich das ihm geschehene Böse überwinden, es inwendig gleichsam verbrennen. Mein Lieben, da geschieht ganz viel Hitze. Verbrennen ist ja nicht irgendwas in die Tonne werfen. Sondern es ist ja wirklich, es ist ja Feuer, es ist ja Energie, es ist ja Kraft, es ist ja Dynamik, die da entsteht. Eben. Ich liefere mich diesem Gefühl aus, dass ich schuldhaft geworden bin oder dass sich jemand an mir versündigt hat. Ich liefere mich diesem Gefühl aus, aber aufgrund dessen, weil ich liebenswert bin. Und das kann ich eben nicht alleine, das muss mir zugesprochen werden. Liebe ist was Dialogisches und genau darum werden wir ja in die Einsamkeit gejagt. Damit wir eben uns nicht öffnen, genau da liegt ja der Fehler, genau da liegt ja das Problem. Dass wir meinen, ich denke also bin ich, ja damit verschließe ich mich, wie sagte eine Seite weiter, ja, dass wir eben eingehaust sind in unserem Alleinsein, in unserem Menschsein. Aber wir müssen es gleichsam verbrennen, uns darin selbst erneuern und sodann auch der andere, den Schuldigen in diesem Prozess der Verwandlung, mein Lieben, es ist eine Verwandlung. Ja, wir glauben es ja nicht, dass tatsächlich dieser Schmerz und dieses Gefühl tatsächlich gelöst werden kann. Doch er kann gelöst werden. Er kann aber auch nur durch die Liebe gelöst werden und nicht durch die Rache. Wenn ich das mit meinen Kindern bespreche immer, ich sage, Kinder, und ihr wollt Rache üben, dann tut es mal. Und dann stellt euch die schlimmste Rache vor, die ihr euch vorstellen könnt. Ja? Und dann habt ihr es immer noch sitzen. dann ist es immer noch in eurer Schublade, ist euer Herz immer noch verletzt, selbst wenn ihr den Gegner umbringt. Ja, und dann hast du es aber immer noch in deinem Herzen. Und darum geht es doch. Es geht ja darum, dass ich mein Gefühl, meine Traurigkeit, meine Verletzung rausbringe. Und die geht nur durch die Liebe. Und das ist die Rachamim. Und diese Liebe ist inwendig in dir. Und da muss ich rein. Ich muss diesen Schmerz mit der Liebe berühren. Die Liebe muss diesen Schmerz berühren. Das heißt, in dem Moment muss mir jemand die Liebe zusprechen. Ich muss in dem Moment spüren dürfen, dass ich doch noch liebenswert bin. Dann komme ich quasi wieder runter. Dann komme ich da durch. Und das ist Gott in meiner Seele. Und das ist, wenn sie, so Gott will, einen Menschen an ihrer Seite haben, der sie bei der Hand nimmt. Der sagt, ich liebe dich. Ich bin da. Ich laufe nicht weg. Und das ist so wichtig, mein Lieben, dass wir genau das einüben. Man könnte sagen, die Hoffnung einüben. Dass wir wirklich wissen, hey, da kann uns nichts, aber auch gar nichts erschüttern. Nichts. Da kann alle Schuld der Welt kommen. Ja, in der Berührung mit Christus wird die ganze Schuld der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz seiner Liebe. Es ist die berühmte 256er Stelle. In der Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Eben durch die Liebe, dadurch, dass Christus diesen Schmerz berührt, dass wir unseren Schmerz an diese Liebe halten, ihn berührt, von ihm berühren lassen, wird er aufgesogen, umgewandelt, weil Christus selbst diesen Schmerz schmerzt. Das ist kein Deutsch und trotzdem geht es mir um dieses, er schmerzt es durch. Er hat identisch dieselbe, weil er mich liebt, schmerzt er es durch und verwandelt dadurch das Böse und besiegt dadurch das Böse. Weil im Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam. Ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Mein lieben Christus ist in der Weltgeschichte. Er ist in der Weltgeschichte. Und dieses Phänomen ist eben nicht, und das ist mir noch wichtig, es ist nicht ein Phänomen, das jetzt quasi, dass man sagen kann, nur die letzten 100 Jahre ist die Welt so schlecht geworden. Oder die davor, denn das fing alles mit der Aufklärung an, cogito ergo sum. Nein, das ist ein Phänomen, meine Lieben, das ist, seitdem es die Menschen gibt. Denn im selben Kapitel über die Barmherzigkeit, über den barmherzigen Samariter, da spricht er nämlich von dem Spoliatus und Vulneratus, dass der Mensch als Mensch eben ausgeplündert ist und halb totgeschlagen wird. Na, dann sagt er, der Mensch ist also Spoliatus supernaturalibus und Vulneratus innaturalibus, sagen sie. Es ihm geschenkte Glanzes der übernatürlichen Gnade beraubt und in seiner Natur verwundet. In seiner Natur verwundet. Und da ist Christus nämlich der Samariter, der die ganze Welt in seine Liebe aufnimmt. Und das lassen sie sich auf der Zunge zergehen, das tut er wirklich. Der kennt nicht nur ihre Liebe und weiß davon und hat sie in seinem Briefkasten drin, sondern weil er dich liebt, fühlt er jede Sekunde deinen Schmerz. Weil er dich liebt, fühlt er jede Sekunde deine Traumata, die du schon 30, 40, 60, 70, 80 Jahre mit dir rumschleppst. Er fühlt sie. Berühre ihn mit dieser Liebe, berühre sie selber, diese Schmerzen, diese Traumata, diese Wunden, berühre sie und hab Mut mit dem Bewusstsein des Geliebtseins der Liebe selbst. Und dass du dann tatsächlich, und dass sie dann, meine Lieben, dass sie dann wirklich eine Erfahrung machen, die halten sie nicht für möglich. Und ich halte sie für möglich, denn ich kenne sie. Ich kenne diese Erfahrungen, sie sind unfassbar schön. Berührungen in der Vergangenheit mit der Liebe, mit der Gottesliebe, mit dem Bewusstsein des Geliebtseins, diese Wunden heilen. die heilen tatsächlich. Und zum Glück kenne ich einige Menschen, die Verbrechen an sich erleiden, erdulden mussten. Und die sind dadurch, durch dieses Berührtwerden von der Liebe. Und dass sie wirklich heil werden von der Liebe. Und das macht Christus als der Auferstandene in meinem Leib. Das macht Christus als der Auferstandene in meinem Leib. Christus ist zum Nächsten geworden. Zum Nächsten geworden. Er sagte auf der anderen Seite, die einzelnen Züge der Allegorie, die bei den verschiedenen Vätern wechseln, können wir ruhig beiseite lassen. Aber die große Vision, dass der Mensch entfremdet und hilflos an der Straße der Geschichte liegt und dass Gott selbst in Jesus Christus sein Nächster geworden ist, die dürfen wir ruhig als eine uns angehende Tiefendimension des Gleichnisses festhalten. Denn der gewaltige Imperativ, der in dem Gleichnis liegt, wird dadurch nicht abgeschwächt, sondern erst zu seiner ganzen Größe gebracht. Das große Thema Liebe, das die eigentliche Pointe des Textes ist, erhält damit erst seine ganze Weite. Merken Sie, mein Lieben, die Liebe. Denn nun werden wir inne, dass wir alle entfremdet, erlösungsbedürftig sind. Nun werden wir inne, dass wir alle der geschenkten und rettenden Liebe Gottes selbst bedürfen, damit auch wir Liebende werden können. Damit auch wir Liebende werden können. Merken Sie, da hat keiner von uns was voraus. Sondern wir haben alle diese Liebe. Wir sind alle erlösungsbedürftig. Und uns steht allen diese Liebe zu. Spüren Sie diesen Moment des Mitleidens von den Menschen, die Sie gerade um sich haben, dass die mit Ihnen leiden, weinen, beten oder auch sich freuen und jubeln und danken, dass wir immer Gottes bedürfen, der sich uns zum Nächsten macht, damit wir Nächster werden können, der sich uns zum Nächsten macht. Denn da sehen wir nämlich auf einmal dieses Leiden Gottes, wie Papst Johannes Paul das sagt, wie Jesus weint, weil er uns liebt. Und dann sagt er dann, jeden einzelnen Menschen gehen die beiden Figuren an. Jeder ist entfremdet, gerade auch der Liebe entfremdet. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe, mein Lieben. Die ja das Wesen des übernatürlichen Glanzes ist, dessen wir beraubt wurden. Jeder muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Aber jeder sollte dann auch Samariter werden, Christus nachfolgen und werden wie er. Dann leben wir richtig. Dann lieben wir richtig, wenn wir ihm ähnlich werden, der uns alles zuerst geliebt hat. Spüren Sie, mein Lieben, dann sind wir gottfähig. Dann sind wir gottfähig, wenn wir dann richtig leben, wenn wir dann richtig lieben und wir ihm ähnlich sind, der uns zuerst geliebt hat. Und das wünsche ich mir, mein Lieben, an diesem Muttertag, meine lieben Mütter, meine lieben Großmütter, in welcher Generation sie auch sind, und meine lieben ganz jungen Mütter, die gerade ihre Babys haben oder noch in Hoffnung sind. Ich kenne auch einige meiner Kolleginnen, die in Hoffnung sind. Ja, könnten ja meine Kinder sein, die jetzt schon Kinder kriegen. Ist jetzt schon bald ein Großvater. Meine Lieben, ich wünsche Ihnen das, dass Sie Ihre Herzen offen halten und dass Sie dann immer, immer, immer von dem Bewusstsein ausgehen, ich bin liebenswert und dass ich mit dem Bewusstsein quasi die Hoffnung einübe. Jetzt, mein Lieben, könnte man noch ein Kapitel dranhängen, wenn mich, und dann möchte ich Ihnen die Enzyklika von Benedikt empfehlen über die Hoffnung. Wie er das dann beschreibt, wie ich die Hoffnung einüben kann, wie ich es wirklich tun kann, mein Herz aufzuhalten, nämlich durch das Gebet. Wie ich es wirklich tun kann, mein Herz aufzuhalten, durch mein Tun, durch mein Tun. Das, was ich tue oder nicht tue, das hat Wirkung und wir können etwas tun. Wir können uns und die Welt öffnen für das Hereintreten Gottes, sagt der Heilige Vater. Wir können, wir sind nicht ohnmächtig dem Bösen gegenüber. Wir sind auch nicht ohnmächtig unserem Bösen gegenüber in uns, sondern wir können was tun. Was? Wir werden auch nicht überfordert. Wir müssen auch nicht eine Lanze in die Hand nehmen, sondern müssen nur unser Herz öffnen und sagen, ja, Vater, ich will das annehmen, dass du mich liebst, dass ich liebenswert bin. Und dass wir dann mit ihm hineintreten in den Raum der Liebe, in den Raum der Versöhnung. Dass wir das quasi das Unrecht, geschehene Unrecht in uns verbrennen. Dass er uns dadurch quasi als Auferstandener die Füße wäscht. Dass Gott wirklich in die Welt gekommen ist. Und wenn wir dann leiden, dass wir eben dann aus der Liebe leiden. Dass wir das Unrecht alles sehen. Oh ja. Aber dass wir da auch einen gewissen Schutz haben, weil wir dann in unserer Seele sind und nicht mehr in unserem Denken. Dass wir uns empören. Ja, aber jetzt müsste doch... Nein, ohne dieses Wenn und Aber und Wenn und Aber und Nur und Dann. Sondern in meinem Herzen ist diese Ruhe da, ist dieses Strahlen. Gott selbst ist in die Geschichte eingetreten. Er wird Mensch und leidet in ihr. Wir wissen, dass es diesen Gott gibt und dass daher die Macht in der Welt da ist, sagt er in Spesalvi 36, die die Schuld der Welt hinwegnimmt. Glauben wir das, meine Lieben? Ich glaube das. Gott ist in dieser Geschichte. Gott ist in dieser Welt. Gott ist in ihrer Seele. Gott ist in deiner Seele. Und er liebt dich als Gott in deiner Seele. Und da wünsche ich sie, dass sie da selber ankommen, bei sich aufsteigen oder sich fallen lassen, je nachdem, wie man es betrachtet. Und es verkosten, dass sie in die Eigentlichkeit ihres Selbst kommen. Und dass sie sagen können, boah, ist das Leben schön. Boah, was ist das Leben schön. Dass wir wirklich wissen, Gott ist die Liebe. Und er ist wirklich die Liebe. Meine Lieben, wir sind schon am Ende. Und so wünsche ich Ihnen wirklich Gottes Segen, allen Müttern, Großmüttern, allen Frauen, allen Männern, einfach allen, dass wir diese Wirklichkeit wahrnehmen, annehmen. Und so leben in dieser Gemeinschaft. Gott segne sie auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Fritz May hat zu uns gesprochen in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Unsere Mütter, so war der Titel unserer Sendung. Der Anlass dafür ist der Muttertag, den wir heute begehen, ja, an dem wir uns auch erinnern, was die Mütter uns schenken oder auch was in den Familien durch den Krieg, so wie Pfarrer May es gesagt hat, auch verloren gegangen ist oder was an Verletzungen da ist, dass die Liebe fehlt. Herr Pfarrer May, jetzt zum Schluss vielleicht nochmal als Zusammenfassung oder als Impuls für den Alltag nochmal die Frage an Sie. Sie haben jetzt auch davon gesprochen, dass wir uns von der Liebe berühren lassen sollen, um heil zu werden, um diese Barmherzigkeit zu erfahren. Das gilt, glaube ich, für die Mütter, aber auch für ihre Kinder.
Und für die Väter.
Und für die Väter auch. Wie können wir das dann versuchen? Können wir das in der Anbetung versuchen, mit der Liebe in Kontakt zu kommen? Wir das in unserem eigenen Gebet versuchen, so dem Herrn zu begegnen?
Genau, und Sie haben ja schon alles gesagt. Genau so ist es. Dass ich in der Anbetung gehe und bei ihm zur Ruhe komme, ihm meine Traurigkeit, meine Verletzungen, quasi ihn damit berühre, dass sie heil werden. Dass ich dann eben aus der Liebe heraus, dass ich liebenswert bin, meinen Menschen begegne. Dass ich diesem Menschen begegnen kann, ihn berühren kann. Denn wenn einer dann schimpft, dass ich dann nicht irgendeinen argumentativen Deckel draufsetze. Ja, kenne ich auch. Oder musst du so machen, hat mir auch geholfen. Nein, dass sie diesen Menschen sehen, da sind, nicht weglaufen und ihn berühren mit ihrem Herzen. Das muss gar nicht mit dem Körper sein, also mit der Hand oder mit der Schulter oder wie auch immer, sondern mit dem Herzen da sind. Ich sag, du, ich bin da, du bist so liebenswert, dass ich dir jetzt zuhöre. Und so wie die kleine Helena sagt, ich höre zu, dann fühle ich, was du fühlst. Und das heilt. Dieses, ich lasse das Gefühl des anderen an mich ran, dadurch mache ich mich verletzbar, wenn es eben halt ein negatives Gefühl ist und ich leide dann mit. Das ist Barmherzigkeit. Das ist eigentlich das Mütterliche in Gott, hat der Heilige Vater auch an einer Stelle so schön gesagt. Und das denke ich ganz konkret, dass wir das tun können, dass wir sagen, ich gehe beten. Und wenn man im Zwischenmenschlichen, dass wir sagen, so, heute will ich dir mal zuhören, dass ich fühle, was du fühlst.
Ja, dann möchte ich Sie einladen, Herr Pfarrer May, dass wir mit einem Gebet noch die Sendung beschließen. Vielleicht können wir, Sie haben auch die jungen Mütter angesprochen, auch die werdenden Mütter. Vielleicht können wir gerade Sie auch noch mit einschließen, dass Sie Heilung erfahren, dass Sie fähig sind, Liebe weiterzugeben.
Genau, gerne, wunderbar. Vater, ich danke dir für deine Vorsehung und Güte. Ich bitte dich auch ganz besonders für die ganz jungen Mütter. Das sind ja schon alles meine Kinder, die jetzt Mütter werden. Und dass du sie weiterhin hineinnimmst in deine Liebe, dass du sie weiterhin berührst, dass sie weiterhin ihre Herzen offen halten können und dass sie diese deine Liebe ausstrahlen an ihre Kinder, an die ganz neue Generation, die Kinder der Liebe. Und dass du aber auch alle Mütter, die traurig sind und Verletzungen haben, auch sie jetzt berührst. Und dass auch sie in dieselbe Liebe hineinkommen. Und dass die Traurigkeit heil werden kann, die Traumata heil werden können. Und dass wir dann wirklich ein Herz und eine Seele werden können. Danke, Vater. Und dazu gib uns den Segen. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Fritz May, für diesen schönen Vortrag über die Mütter, über die Liebe, die uns der Herr schenken will und der alle Verletzungen, alle Traumata heilen möchte und ja die Familien neu fähig machen möchte, einander Liebe zu schenken. Vielen Dank, Pfarrer May.
Gerne. Ade.
Auf die nächste Sendung, auf die Zeit weiter im Gebet mit Ihnen freut sich Ihr Ulrich Schwab.